Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Könnt ihr euch vorstellen, dass auf jedem Dach der Welt ein kleines Kraftwerk schlummert? Nun, es könnte bald Realität werden. Heute begrüße ich Dr. Stefan Wilford, promovierter Experte in Raumplanung und Gründer von One Terawatt Peak und der Tretera Edera Group. Er und sein Team haben umfassende Datenanalysen durchgeführt, um das ungenutzte Potenzial von Solaranlagen auf Dächern aufzudecken. Stefan ist ein visionärer Denker, der mit seinen Datenbanklösungen sowohl Energieversorgern als auch Netzbetreiber neue Wege für Marketing und Netzplanung eröffnet. Stefan ist nicht nur für seine innovativen Lösungen in der Solarbranche bekannt, sondern auch als Sprecher auf zahlreichen internationalen Konferenzen und als Gast in verschiedenen Fachsendungen präsent. Wir tauchen heute tief ein in das Thema der erneuerbaren Energien. Wir erkunden, wie technologische und menschliche Veränderungen gemeinsam die Energiewende vorantreiben können. Willkommen im Podcast, lieber Stefan. Es ist großartig, dass du da bist.
Lieber Klaus, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe es vor dem Gespräch schon ein bisschen angetiefert. Ich steige unheimlich gern bei der Person ein Stück weit ein und die erste Frage ist tatsächlich, was treibt dich persönlich an? Du bist ja tatsächlich noch einen ganz kleinen Ticken älter als ich und insofern bist du schon lange der Energiebranche nahe. Was ist das, wo du sagst, okay, das hat mich mal angezündet, da wirklich reinzustarten?
Angezündet hat mich die Bürgerbeteiligung. Also ich bin dann noch länger im Bereich Bürgerbeteiligung unterwegs als im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich habe Raumplanung studiert in Dortmund, danach promoviert zum Thema Informations- und Kommunikationsmanagement in der räumlichen Planung. Und innerhalb des Promotionsvorhabens die erste Grundlage gelegt für ein Tool für das Internet, damals so das neue Internet, also es war 2003, mit dem Bürgerinnen und Bürger besser an Planungsvorhaben beteiligt werden können. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch alle Anwendungen durch, die wir anbieten.
Sehr gut. In einem Interview habe ich über dich gelesen, dass du sagst, dass viele Immobilienbesitzer das Potenzial ihrer Dächer gar nicht kennen. Und du hast da auch gesagt, sinngemäß, die Technologie ist zwar bereit, aber die Menschen müssen noch folgen. Kannst du uns in diesen Gedanken mal reinholen und uns praktisch näher bringen, wie du dazu gekommen bist?
Ja, so gekommen sind wir 2009. Also wie gesagt, seit 2003 machen wir Online-Beteiligung in der Bauleitplanung, helfen also Kommunen, ihre Bürgerinnen und Bürger besser, einfacher online an Planungsverfahren teilhaben zu lassen und sie zu befähigen, auch sich gut daran zu beteiligen, an der nachhaltigen Stadtentwicklung gut zu beteiligen. Und in 2009 war so der erste große Hype um die Photovoltaikanlagen auf Dachflächen. Es gab keine unabhängige Informationsbasis. Man musste dem vertrauen, was der Installateur oder andere gesagt haben. Und es war für uns der Anlass zu überlegen, können wir nicht eine Informationsbasis schaffen, auf der sich Bürgerinnen und Bürger unabhängig informieren können über die Eignung ihres Daches. Und ja, so ist das Solarpotenzialkataster entstanden, also eine Karte für das Internet, auf der jeder gucken kann, wie geeignet das Dach für die Installation ist, welchen Nutzen man daraus für sich selber ziehen kann, also wirtschaftlichen Nutzen, welchen Unabhängigkeitsnutzen man daraus für sich ziehen kann und auch welchen ökologischen Nutzen man beitragen kann, für die Umwelt und für die Gesellschaft.
Okay, jetzt mal eine ganz praktische Frage. Sowas wie Dachneigung ist da berücksichtigt, gehe ich mal davon aus, richtig?
Ja. Also Dachneigung, Exposition, also auch die Ausrichtung ist natürlich berücksichtigt.
Genau, auch sowas wie ganz praktische Sachen, irgendwelche Dachflächenfenster oder so kleine, es gibt ja diese kleinen, wie heißen die denn, diese Pilze?
Schornsteine oder?
Ja, Schornsteine, die kenne ich noch, aber es gibt ja manchmal diese Überdruck- oder diese Dampfentweichstationen oder sowas, das ist da nicht drin, oder? Oder habt ihr sowas auch mit auf dem Radar?
Nein, das ist das meistens nicht erkannt, aber das wird auch dann in der Regel überbaut. Also wenn man sich da integriert macht, dann kann man da ja auch drüber bauen.
Okay, weil das war bei mir nicht möglich, weil das war tatsächlich noch so eine Überraschung, als die Monteure auf dem Dach waren, dachten sich, okay, sie wollten da rüber und dann haben sie gemerkt, okay, das war tatsächlich dann doch etwas zu hoch, aber dann haben sie sich vielleicht ungeschickt angestellt oder am Ende haben sie aber auch eine Lösung gefunden.
Naja, man kann die kürzen. Also es geht ja darum, den Unterdruck im Abwassersystem zu vermeiden. Mhm. Und der muss ja nicht so hoch sein. Sie sind ja meistens nur deshalb so, damit das Wasser da nicht reinläuft. Mhm. Aber wenn eine Photovoltaikanlage da drüber steht, dann hast du ja auch kein Schlagwetter mehr, also kannst du das Ding ein bisschen einkürzen.
Stimmt. Auch wieder richtig. Sehr gut. Du hast gerade den Begriff Wirtschaftlichkeit schon erwähnt und Nachhaltigkeit. Und es gibt ja im Grunde ja auch immer noch andere Begriffe oder andere, ich sag mal, Kriterien, nach denen man seine Arbeit ausrichten kann. Was leitet dich bei deiner Arbeit? Was sagst du, okay, was ist Prio 1? Ist es eher die Wirtschaftlichkeit, die die Leute dann auch nachher anzieht oder sind es andere Kriterien, die für euch wichtig sind?
Ja, also insgesamt ist die nachhaltige Entwicklung für uns wichtig. Dazu gehört eben neben der Ökologie und dem Sozialen auch die Wirtschaft. Auch die Wirtschaft muss halt so funktionieren, dass sie nachhaltig funktionieren kann. Und auf der anderen Seite, also wir erleben das zum Beispiel, wir suchen ja auch Standorte für Solarparks, also für große PV-Freiflächenanlagen, helfen Städten dabei, die Ansiedlung zu steuern und zu gucken, in welchen Gebieten sie es gerne ausweisen möchten. Und auch da ist es ja nicht nur die städtebauliche Entwicklungsachse, die eine Rolle spielt, sondern auch die Wirtschaftlichkeit. Weil man kann ja die tollsten Standorte ausweisen, wenn sie nicht wirtschaftlich erschlossen werden können, werden sie nicht in Wert gesetzt. Und dann hilft jede Ausweisung nichts, sondern man muss immer alle Aspekte mit ja, betrachten und auch dann jetzt bei den Freiflächenanlagen zum Beispiel auch die Frage der Akzeptanz. Also nicht nur, was es geht wirtschaftlich, was geht technisch, was geht aus Sicht der städtebaulichen Entwicklungsachsen, sondern wo findet man auch Akzeptanz in der Bevölkerung für Standorte, die man dann entwickeln kann.
Ja, und das könnt ihr auch voraussagen, wo praktisch die Akzeptanz tendenziell höher ist als woanders, weil das ist ja manchmal auch eine Überraschung, ob jetzt im Grunde die Bürgerinnen und Bürger Anhänger sind oder ob sie sagen, nee, ich wollte immer schon mal Jäger werden und mich stört diese Freiflächen-Solaranlage jetzt, wenn ich da auf der Jagd unterwegs bin, was ich vielleicht in Zukunft machen möchte.
Naja, man kann natürlich nicht verhindern, dass es Bürgerinitiativen gegen irgendwas gibt. Das geht nicht, aber man kann schon gucken, dass man eine Anlage so ausrichtet, also dass sie zum Beispiel nicht in der Form eingesehen werden kann, dass sie wie ein Meer oder eine blaue Fläche aussieht, dass sie nicht unmittelbar so gebaut ist, dass sie in einem Naherholungsgebiet liegt. Also man kann schon viele Dinge sich vorher überlegen, was Ausrichtung Exposition angeht, was Einsicht angeht in die Anlage, die dann eben auch helfen können, dass es nicht zu zu so einem Kontrapunkt wird, sondern dass sie sich eher eingliedert in das Landschaftsbild.
Und da hilft wahrscheinlich auch der Punkt, den du vorhin schon erwähnt hast, das Thema Bürgerbeteiligung. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, sich zu beteiligen, ist wahrscheinlich der Anblick der Solaranlage viel erträglicher, als wenn man denkt, okay, da verdient jetzt jemand anderes vor meiner Nase sein Geld, richtig?
Genau, das ist, was wir dann zusätzlich immer den Projektentwicklern empfehlen, auch Möglichkeiten vorzusehen, dass die Bürgerinnen und Bürger an den Anlagen nicht nur visuell beteiligt werden, sondern auch monetär beteiligt werden.
Das ist gut, nicht nur visuell. Das ist cool, ja. Erfahrungsgemäß, also meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass das weniger geworden ist in den letzten Jahren. Dass tatsächlich gerade in den, ich sag mal, vor 10, 12 Jahren noch deutlich mehr gab es da vielleicht noch nicht so viel, aber Bürgerwindparks gebaut worden sind und das in den letzten Jahren weniger geworden ist. Ist das auch deine Wahrnehmung oder sagst du, nee, ich habe da jetzt einen Gegentrend wiedererkannt?
Das kann ich gar nicht genau einschätzen, weil ich am Ende, wir suchen ja die Flächen und machen nicht die Projektierung.
Okay.
Es ist, glaube ich, im Moment eher, dass nicht so viele Projekte entwickelt werden, aber das liegt an den Rahmenbedingungen, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und ich glaube nicht daran, dass es jetzt mehr oder weniger Bürgerbeteiligung dabei gibt.
Okay. Gut. Würdest du mir im Vorfeld ein Zitat zukommen lassen von der Mona Neubauer, die gesagt hat, wir dürfen die Menschen nicht verunsichern, sondern müssen ihnen Halt bieten. Dem stimme ich zu. Die Frage ist tatsächlich, welche Ideen fallen dir ein, um praktisch den Bürgerinnen und Bürgern mehr Halt anbieten zu können?
Also dieses Zitat stammt von ein paar Tagen, vom 5.9. Das war bei der Vorstellung der Potenzialstudie zur künftigen Wärmeversorgung in Nordrhein-Westfalen. Und das ist, glaube ich, genauso etwas, wo das Heizungsgesetz daran gescheitert ist, dass es politisch nicht vernünftig eingebettet ist, dass es Streit darum gab, wo man sich eigentlich vorher geeinigt hatte. Und da hat sie dann halt in der Veranstaltung gesagt, dass man eben also möglichst wenig Verunsicherung bringen sollte, sondern mehr Halt bieten sollte. Und das finde ich deshalb ganz spannend, weil das ist von Anfang an eigentlich unser Ansatz gewesen. Also über das Thema Bürgerbeteiligung, das ist ja das Thema, also Stuttgart 21 als Beispiel. Da hat es ein ganz langes Planungsverfahren gegeben, da hat sich keiner drum gekümmert. Und es wurde auf einmal dann erlebbar, als die Bagger da standen. Und dann gingen auch die Proteste los. Obwohl man hätte viel früher viele Möglichkeiten gehabt, sich zu beteiligen. Nehmen wir das Thema Wärmeplanung. Da bieten wir ja jetzt ab Oktober ganz neu ein Energieeinsparpotenzialkataster an. Das zeigt das Einsparpotenzial eines Gebäudes, regt dazu an, sich ähnlich wie bei einem Solarkataster mit der Möglichkeit, eines Gebäudes zu beschäftigen. Und dahinter legen wir dann auch immer die jeweiligen Stand der Wärmeplanung, soweit sie denn da schon in einer Kommune erfolgt ist, damit man sehen kann, welche Wirkungen hat denn dieses sehr abstrakte Wärmeplanungsvorhaben, das in einer Stadt passiert, und auf das eigene Gebäude. Und dann wird sozusagen Betroffenheit erlebbar. Und das bietet dann die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen. Und wenn man es auseinandergesetzt hat oder dann eben auch Fragen beantworten kann, hat man möglicherweise oder hoffentlich mehr Verständnis dafür, hat insgesamt mehr Halt, mehr Orientierung und weniger Verunsicherung, dass da irgendwas auf einen zukommt, was man nicht einschätzen kann.
Okay. Und in diesem Kataster wird Gebäude individuell gesagt, okay, das wären für dich jetzt die sinnvollsten nächsten Schritte und oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe tatsächlich das jetzt noch nicht gesehen.
Nee, das kannst du nicht, weil wir haben das noch
Doch.
nicht veröffentlicht.
Genau.
Das ist ja ein Produkt, an dem wir jetzt in der finalen Fassung arbeiten. Das werden wir im Oktober veröffentlichen. Ein Solarkataster als Beispiel dazu. Da kann man eben auf das eigene Gebäude gehen und kann gucken, wie geeignet ist das Gebäude für die Errichtung einer Solaranlage. Bei dem Energieeinsparpotenzialkataster gibt es eine Funktion, die nennen wir Sanierungscheck. Und da kann man auf das eigene Gebäude gehen. Wir machen halt, wir geben bekannt, was wir einschätzen für das Gebäude, also auf welcher Basis wir die Einschätzung treffen. Dann hat der Eigentümer, die Eigentümerin die Möglichkeit, das nochmal zu validieren. Also zu sagen, ich habe keine Ahnung, das Typische ist, man erkennt nicht, ob es zwei oder drei Geschosse sind, weil Altbau, Neubau ist vielleicht gerade so ein Zwischenpunkt gewesen. Sind es vielleicht doch nur zwei Geschosse, sind es drei Geschosse, das kann man dann alles nochmal einstellen, kriegt dann so ein paar weitere Fragen gestellt, ähnlich wie bei einem Solarkataster auch. Und dann sagt das System, was sind denn sinnvolle Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen, die du jetzt angehen könntest und was kosten die und wann amortisieren die sich? Und was wird denn von dir in der Zukunft möglicherweise gefordert, wenn der jetzige Wärmeplanungsentwurf zum Beispiel in Kraft treten sollte oder wenn der bereits in Kraft ist, was wird von dir gefordert in einer bestimmten Frist? Nach dem bestehenden Wärmeplanungs, nach der bestehenden Wärmeplanung. Und das, glaube ich, das regt an, sich damit zu beschäftigen, mit der eigenen Immobilie zu beschäftigen. Das regt dann auch dazu an, natürlich etwas zu tun, weil man sieht, das kann man tun und ist an die Hand genommen, man hat Orientierung, man hat sozusagen Halt. Und es regt dazu an, ganz aktiv auch zu sagen, wo fange ich denn an? Und wer hilft mir denn dabei? Am Ende gibt es dann so ein Call to Action, nennt man das ja auf Neudeutsch. Da kann man dann eben entweder an Stadtwerk verlinkt werden, die eine Energieberatung haben, oder an die Energieberatung der Kommune verlinkt werden, oder an die Bank verlinkt werden, die Finanzierung dazu anbietet und auch Beratung.
Okay, aber zum Beispiel Wärmedämmung in der Wand, Wärmedämmung im Dach, U-Werte der Fenster oder was, das könnt ihr wahrscheinlich ja nicht vorher wissen oder sagt ihr, okay, nee, wir haben Daten aus dem, keine Ahnung, Bauantrag oder sowas erhoben für alle Gebäude und das ist auch hinterlegt oder ist das eine der Fragen, die dann unterwegs im Prozess gestellt werden?
Also wir nehmen Annahmen, je nachdem, von wann das Gebäude ist, also nach Gebäudealtersklassen, nach der Kubatur des Gebäudes. Das ist, glaube ich, eine unserer Spezialitäten, dass wir sehr, sehr gut mit Gebäuden umgehen können, mit 3D-Modellen umgehen können und da sehr detailliert herausfinden können, wie das Gebäude da steht, wie viel sozusagen freistehend, ob es nicht freistehend ist, ob es versetzt zueinander steht oder sonstige Dinge.
So, jetzt hatten wir eine kurze Intervention. Stefans Sohn war immer da, wollte geholfen werden. Ich bin auch der Meinung, dass Family First gilt. Insofern hat Stefan ihm kurz geholfen. Wir steigen nochmal kurz an der Stelle ein, wo die Frage war, welche Daten eigentlich bei euch für das Haus vorhanden sind, weil zum Beispiel Außenwanddämmung oder Dachdämmung oder so, weiß ja eigentlich nur ich als Bauherr. Aber da hattest du gerade angesetzt, hast gesagt, okay. Nee, eigentlich wisst ihr ja schon relativ viele Sachen, wenn ihr wisst, dass das Baujahr zum Beispiel 2008 war. Und da kannst du gerne nochmal ansetzen, Stefan, mit welchen Informationen ihr da ins Rennen geht, auch wenn ihr den Bauherrn noch gar nicht gefragt habt, wie das Haus eigentlich gedämmt ist.
Ja, also wir können natürlich aus Baualtersklassen schon relativ viel herausziehen, welcher Standard zu einem bestimmten Zeitpunkt gegolten hat. Wir fragen ja auch dann innerhalb des Sanierungschecks die Bürgerinnen und Bürger, was sie bereits gemacht haben. Und je mehr sich daran beteiligen, je mehr sich an dem System beteiligen, desto besser lernt das System halt auch. Sodass man dann sagen kann, wenn in einem bestimmten Ensemble in einem bestimmten Baublock zum Beispiel relativ viele Gebäude bereits saniert sind oder relativ viele Gebäude irgendetwas gemacht haben, dann nehmen wir das auch an, dass es in der näheren Umgebung eben auch weitere Gebäude gibt, die das bereits gemacht haben, und so haben wir eine bessere Datenbasis. Wir nennen das auch wieder so ein neudeutscher Begriff Crowd Validation. Das heißt also, wir nutzen die Schwarmintelligenz aller und gucken, dass wir möglichst viele Informationen zusammensammeln, neben denen, die wir ja ohnehin schon sehr umfangreich über die Gebäude haben.
Gut. Und das heißt aber auch wirklich, ihr habt Endkundenkontakt. Das heißt, ihr steht mit den einzelnen Hausbesitzern in Kontakt oder ist es so, ihr gebt den Kontakt dann doch an die Kommune ab oder an Stadtwerk oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir sind das erste B in B2B2C. Also wir stellen die Tools zur Verfügung, die dann von Stadtwerken, von Kommunen, von Projektentwicklern eingesetzt werden und die dann eben auch in den direkten Kontakt mit dem Kunden gehen.
Okay, aber das bedeutet auch, weil ihr in der Kette drin bleibt, dass die Information wieder zu euch zurückkommt, damit das System lernen kann. Aber ihr habt praktisch nicht den C, also den Endkundenkontakt sozusagen.
Dadurch, dass sie in unserer Datenbank oder in unserer Datenbasis arbeiten, und wir zum Beispiel über Mustererkennung, also wir haben, eine unserer Spezialitäten ist, dass wir nicht mit dem normalen Klötzchenmodell arbeiten, sondern wir auf der Basis der ja, Laserscan-Überfliegungen, auf Basis der Luftbilder, aber auf Basis von Punktwolken sehr viel detaillierter ein Gebäude modellieren können. Und so können wir eben auch relativ schnell erkennen, wo wir Muster haben, die man miteinander in Beziehung setzen kann.
Okay, sehr gut. Könntest du vielleicht einmal ein ganz konkretes Beispiel nehmen, wo, also damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das nachvollziehen können, wo eure Datenanalysen wirklich einem Kunden ganz konkret geholfen haben und gesagt haben, okay, ja, mit dem Wissen kann ich jetzt, weiß ich nicht, das Gebäude dämmen oder die Solaranlage so groß dimensionieren, dass es richtig ist, hast du so, oder kriegt ihr dieses Feedback vom Kunden nicht, weil ihr durch das B dazwischen, das heißt, ihr habt die Daten bereitgestellt, ihr dieses Kundenfeedback gar nicht mehr in Empfang nehmen könnt?
Also wir haben das direkte Kundenfeedback natürlich nicht, aber wir haben in der Vergangenheit häufiger auch schon mal analysiert, wie hoch denn der Impact ist, den unsere Anwendungen haben. Aber nicht nur, weil es die Anwendung gibt, sondern eben auch, weil die Anwendung genutzt wird oder weil die Anwendung auch präsent gemacht wird. Das war in den Niederlanden. Da muss dazu wissen, Deutschland hatte relativ spät erst Open Data zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir hatten die ersten Projekte immer in Kooperation mit einer ganz konkreten Kommune. Und nicht relativ großflächig. In den Niederlanden sind wir seit 2012 auch mit einem Joint Venture unterwegs. Und da haben wir dann ganze Provinzen zusammen mal berechnet und haben die das zur Verfügung gestellt an Klimaschutzmanager dort und konnten dann zeigen, dass knapp 20% mehr Installationen in dem Bereich stattfinden, in denen es eben Informationsmaterial, also so ein Tool gibt wie unseres. Das heißt, in den Niederlanden hat Sonnenatlas, also Sonnenatlas. Und als in Gebieten, die das nicht haben, was aber nicht nur an dem Tool liegt, um das nochmal unsere Bedeutung auch nicht überzubewerten, sondern daran, dass es immer auch Menschen geben muss, die vor Ort mit den Menschen in Kontakt kommen. Also auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Stadtentwicklung findet genauso auf lokaler Ebene statt, wie die Energiewende auf lokaler Ebene stattfindet.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast vorhin noch eine spannende Sache gesagt, und zwar, ihr berücksichtigt auch, wo praktisch in den Kommunen dann die geplanten Fernwärmeausbaugebiete sein könnten und wo sie entsprechend nicht sein könnten. Diese Information ist ja im Augenblick noch relativ spärlich vorhanden, das mal vorsichtig zu formulieren in Deutschland. Das ist ja noch nicht flächendeckend da. Wartet ihr so lange, bis die jeweilige Kommune dann im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung da, ich sag mal, das veröffentlicht hat? Oder habt ihr da so Prognosen, dass ihr schon sagt, okay, da ist es eher unwahrscheinlich oder da ist es eher wahrscheinlich, dass das Fernwärmenetz irgendwann kommen wird?
Also man kann schon prognostizieren, wie sich die Gebäude entwickeln werden, also wie die modernisiert werden. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wenn ein Eigentümerwechsel stattfindet oder ein Generationenwechsel in Gebäuden stattfindet. Und wenn man einen bestimmten Teil hat, wo das vermehrt auftritt, dann darf man davon ausgehen, dass zum Beispiel da mehr Modernisierungsmaßnahmen auch umgesetzt und durchgeführt werden. Wenn man solche Gebiete identifiziert hat, also nicht nur die typischen Neubaugebiete identifiziert hat, sondern eben auch solche Gebiete, die im Bestand sind, dann gibt es die Möglichkeit zu schauen, ob ich in einer räumlichen Nähe überhaupt passende Wärmequellen habe. Also ich betrachte dann halt die Gebäude als die Wärme senken und ich muss halt irgendwo eine Wärmequelle haben, die auch so stabil ist, dass ich es über mehrere Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen kann. Und dahingehend betrachten wir dann eben auch Stadtgebiete.
Okay. Gut, aber jetzt gerade so Wärmequellen, die typischerweise in ein Fernwärmenetz oder ein Nahwärmenetz einspeisen, die sind ja häufig künstlich. Also es gibt ja selten, gut, am Ende so eine Wärmepumpe hat natürlich irgendwo auch dann Umgebungsenergie, die sie mitnutzt. Entweder wird gebohrt im Untergrund oder es wird irgendein See oder ein Fließgewässer oder sowas verwendet oder die Umgebungsluft. Aber in der Regel sind die ja nicht vorhersagbar, ob da was hinkommt. Weil es entstehen ja gerade in vielen kleinen Kommunen neue Nahwärmenetze, die es ja in der Form vorher nicht gegeben hat, oder?
Ja, und dann entstehen ja meistens kalte Nahwärmenetze. Also da sucht man
Ja.
sich Bereiche raus, in denen man sozusagen natürliche Wärmequellen findet, die so ein mittleres Temperaturniveau sicherstellen, also immer deutlich über Null natürliches Niveau sicherstellen. Und das kann man entweder durch Geothermie erreichen, das kann man aber auch, wenn wir wieder bei dem Thema Freiflächensolaranlagen sind, natürlich auch mit großen solarthermischen Anlagen erreichen. Dann hat man halt im Sommer ein bisschen höheres Temperaturniveau, und im Winter etwas geringeres, würde dann aber immer berücksichtigen oder zur Folge haben, dass man noch eine Wärmepumpe in dem jeweiligen Gebäude hat.
Ja.
Was aber wieder natürlich ein Geschäftsmodell für ein Stadtwerk sein könnte. Also wenn das Stadtwerk heute zum Beispiel nicht eine Gasversorgung hat, sondern eine reine Elektrizitätsversorgung hat und das ja eben auch nicht sicher sein kann, dass der Kunde immer beim Stadtwerk bleibt, kann man aber zumindest mit Contracting-Modellen solche Wärmepumpen mit anbieten und dann verkauft man eben Wärme.
Ja. Ja, Wärme oder vielleicht sogar noch viel intelligentere Lösung. Ich glaube, im Vorgespräch hat man eben kurz angerissen, dass wenn die Endkunden ja mittlerweile zu Prosumern werden, das heißt, dass sie ja auch gleichzeitig selber Energie erzeugen, entweder durch Solarthermie auf dem Dach oder durch PV auf dem Dach, die haben einen eigenen Wärmespeicher, haben einen eigenen Stromspeicher im Keller, haben die Wallbox, die gesteuert werden möchte, die Wärmepumpe möchte clever gefahren werden. Das sind ja alles Tätigkeiten, die nach einer Einsatzplanung schreien, die irgendwie die Anlage optimiert. Und da glaube ich, ist die reine Stromlieferung, ein Abfallprodukt, was eigentlich auch wieder jeder machen kann, aber in meiner Welt tatsächlich ein Stadtwerk da in ein neues Produkt einsteigen darf, was es in der Form heute nicht gibt. Beziehungsweise, es gibt es ja schon, aber halt von anderen Anbietern, wie 1,5 Grad oder Sonnen, gut, bei Sonnen macht jetzt nicht das ganze Haus. Da sind, glaube ich, tatsächlich der Kreativität keine Grenze gesetzt, was da zukünftig an Geschäftsmodellen entstehen kann.
Ja,
Aber.
ein solches, also wenn man jetzt so nachdenkt, wer setzt den Sanierungscheck zum Beispiel ein oder wer setzt das Energieeinsparpotenzialkataster ein, das können natürlich auch Stadtwerke sein, die darüber auch EDLs, also Energiedienstleistungen mit anbieten. Und das kann smart sein in irgendeiner Form, also dass eine vernünftige Gebäudesteuerung da ist. Das könnte auch mal ein Stromtarif sein, der nicht rein statisch ist, sondern sich den jeweiligen Bedarfen anpasst. Ich denke, da gibt es viele neue Geschäftsmodelle für die Stadtwerke, die also eine gute Kundenansprache bedürfen. Denn auch da ist das Stadtwerk, glaube ich, in den letzten Jahren vielleicht etwas aufgewacht, aber noch nicht wirklich aktiv geworden, oder zumindest noch nicht alle Stadtwerke wirklich aktiv geworden, dass sie sehr ja auch mal offensiv auf die Kunden zugehen. Und sagen, das ist mein Angebot neben dem, dass du mich vielleicht einfach nur als Rechnungssteller kennst.
Ja, das stimmt. Du hast in der PDF-Datei, sage ich mal, auch geschrieben, vor Digitalisierung der Kommunikation des Vertriebs der Stadtwerke, um sie praktisch so in den Wettbewerb schicken zu können, wie große Anbieter das machen, ist auch noch ein Thema, wo es besser geht. Das heißt, es geht wahrscheinlich auch um smartere Ansprache der Kunden, aber ich glaube auch tatsächlich ganz häufig, dass es auch darum geht, dass die Stadtwerke ihre Vorteile ausspielen, weil in der Regel haben sie einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss, weil sie ja gefühlt seit 150 Jahren da sind und jeder sich an sie gewöhnt hat, sodass ich mir unsicher bin tatsächlich, ob so coole Apps in Anführungszeichen, die andere einsetzen, zwingend notwendig sind für Stadtwerke, um praktisch den Kunden zu überzeugen oder ob der das nicht anders machen kann. Aber das ist eine These. Was ist deine Meinung dazu, Stefan?
Würde ich nicht ganz teilen, weil ich glaube, dass das Stadtwerk also natürlich schon einen Vertrauensvorschuss hat. Aber dass unabhängig davon, ob man Stadtwerkekunde ist oder nicht Stadtwerkekunde ist, man trotzdem einfach mit der Zeit sehr viel mehr mobile Anwendungen hat. Und wir haben beispielsweise Postkartenaktionen für Stadtwerke gemacht, die sie ihren Kunden geschickt haben oder eben auch potenziell Neukunden geschickt haben und dann auf ein Tool auf der eigenen Homepage verwiesen haben. Und am Ende dieses Tools stand dann der Call to Action Button, die Kontaktaufnahme, die Bitte um ein weiteres Beratungsgespräch, auch GDPR-konform, so dass man dann als Stadtwerk auf diese Kunden wiederum zugehen konnte und sie mit Informationen versorgen durfte, die jenseits des sozusagen Standardgeschäfts da sind. Und das wird sehr gut angenommen. Das beste Beispiel dafür haben wir für den niederländischen Energieversorger gemacht. Da haben wir danach indikative Angebote für den erstellt, weil er nicht mehr in der Lage war, alle Anfragen mit seinen normalen, also eher manuellen oder mehr oder weniger manuellen Vorgehen zu bedienen. und dann auch gleichzeitig geguckt, wie kann er denn die dort gewonnenen Aufträge gut weiterverteilen. Also vieles von dem, was wir heute machen, ist daraus entwickelt worden, dass es eine Anfrage gab, ob wir das und das können. Und deshalb sind wir, glaube ich, da auch immer relativ nah bei dem, was auch ein Stadtwerk heute braucht.
Ja, sind dann der Großteil eurer Kunden Stadtwerke oder sind jetzt immer auf Deutschland bezogen? Also in den Niederlanden habe ich es verstanden, ja, da sind es, aber oder sind es eher Kommunen, die euch beauftragen oder eine ganz andere Gruppe?
Also es sind viele Kommunen, die uns beauftragen. Es sind mit den Kommunen häufig Stadtwerke und Banken. Also weil es da so Kooperationen gibt und weil es eben einen wirtschaftlichen Nutzen für Stadtwerke hat, einen wirtschaftlichen Nutzen für Banken hat. Und dann sind sie gerne mal bereit, auch die ein oder andere Leistung für die Kommune quasi quer zu finanzieren oder zu subventionieren
Okay.
oder die Kosten quasi komplett zu übernehmen, weil sie eben das an einer anderen Stelle für sich wirtschaftlich nutzen können. Dann gibt es halt Projektentwickler und natürlich auch eine ganze Reihe von Online-Anbietern oder Datennutzern von uns, die mit unseren Daten ihre eigenen Online-Präsenzen besser machen.
Okay. Die dann wiederum aber wahrscheinlich die Erstgenannten als Kunden hoffen, bedienen zu können. Also die Online-Anbieter
Genau, die
dann.
haben dann entweder genau, Stadtwerke als Kunden, die haben aber dann zum Teil auch Lead-Generierung, also Bürgerinnen, Bürger, Hauseigentümer als Kunden. Ja, das.
Okay. Das mit den Banken fand ich total spannend. Das hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Das sind aber wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, Sparkassen, VR-Banken oder sowas, die regional unterwegs sind und sagen, okay, wir möchten hier in unserer Stadt, in unserem Kreis, wenn es ein bisschen größer ist, Angebote machen, dass sich auch diejenigen eine Solaranlage oder eine Haussanierung leisten können in Zukunft, die das vielleicht, ich sag mal, aus der Portokasse nicht bezahlen können. Das ist die Idee dahinter wahrscheinlich, oder?
Genau, Solaranlage, das ist heute natürlich nicht mehr so stark, weil Solaranlagen einfach nicht mehr so teuer sind. Aber das war in der Anfangsphase halt häufig die Motivation von Sparkassen und Banken, dass sie gesagt haben, wir haben da noch eine freie Grundschuld und über die können wir quasi blanko finanzieren. Quasi
Stimmt.
blanko.
Ja.
Oder aber eben durch eine Abtretung der Einspeisevergütung haben sie die Anlage auch wieder refinanziert. Heute ist das Thema ja, und das haben wir in allen Vorgesprächen jetzt auch festgestellt, das Thema Wärme, also Modernisierung, Sanierung, da sind natürlich ganz andere Volumina, die aufgerufen werden. Und dann macht es das für eine Bank auch wieder spannend, da in das Kreditgeschäft einzusteigen.
Ja, da kann ich gut nachvollziehen. Clever. Stefan, wenn wir den Blick mal in die Zukunft werfen, was glaubst du, was werden die nächsten 5 bis 10 Jahre an technologischen oder auch gesellschaftlichen Veränderungen mit sich bringen? Was glaubst du, wo entwickelt ihr euch auch weiterhin?
Also 5 bis 10 Jahre, wenn man 5 bis 10 Jahre zurückguckt, was sich in der Zeit entwickelt hat und dann sagt, dass Innovationszyklen kürzer werden.
Dann machen wir mal 3 Jahre, Stefan. Wollen wir uns nicht überspannen hier den Bogen?
Ja, das ist ja schon eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, dass wir schon Tools brauchen. Also nicht, weil wir einfach digital und weil wir viele Daten anbieten, sondern dass wir viel sehen werden, wo wir in eine mehr oder weniger automatische Auswertung kommen, weil wir nehmen das wieder das Beispiel Modernisierung, Sanierung. Man braucht für einen Antrag zum Beispiel einen zertifizierten Energieberater. Und wir werden bei den Zielen, die wir haben, werden wir nicht automatisch jetzt 2, 3 Mal mehr Energieberaterinnen und Energieberater haben. Also müssen wir gucken, dass die Arbeit, die sie machen, effizienter wird. Jetzt habe ich ja schon mehrmals auf die Niederlande verwiesen und einen Teil der Funktionen, die wir im Sanierungscheck anbieten, haben wir mit einem niederländischen Partner entwickelt und auf dem niederländischen Markt auch schon häufiger angewendet. Da ist halt einfach bessere Datenbasis, das bringen wir jetzt gerade auf den deutschen Markt. Dann kann man auch als Energieberater sich da Nutzen draus ziehen und einfach effizienter arbeiten. Also ich glaube, diese ganze Frage Daten, KI, automatisierte Auswertung wird uns viel helfen, mit den vorhandenen Ressourcen, die wir haben, schneller zu werden. Das ist schon ein Punkt.
Über KI haben wir noch gar nicht gesprochen, Stefan. Nutzt ihr die heute schon? Hat die irgendwo schon einen Effekt auf eure Arbeit? Kann die schon sinnvoll eingesetzt werden?
Also KI, wie wir jetzt sozusagen jetzt nicht rein technisch KI verstehen, sondern wie wir das sozusagen in so einem Gespräch als KI verstehen, also als künstliche Intelligenz verstehen, setzen wir halt eher ein im Bereich der Auswertung von großen Beteiligungsverfahren. weil es da eben darauf ankommt, auch gut zu interpretieren. In dem Bereich, das, was wir gerade hatten mit der Auswertung von Geodaten, dann ist es eher ein Teilbereich oder der einfachere Teilbereich Machine Learning, den wir einsetzen. Da sind halt viel statistische Methoden, die zur Anwendung kommen. Und das ist etabliert, das kann man der Maschine beibringen und dann arbeitet die eben danach. Aber das hilft uns natürlich auch sehr. Also sehr dabei, sehr effizient unterwegs zu sein, schnelle Daten zur Verfügung zu stellen. Wir haben im Moment gut 150 Millionen Gebäudedaten im Bestand, die nicht nur in Deutschland sind, weil hier gibt es ja nur 40,
Ich wollte gerade sagen, das muss außerhalb Deutschlands auch
sondern
noch
wir
sein.
haben so ein paar Nachbarländer hier auch, also rund um Deutschland. Zuletzt haben wir Polen aufbereitet, aber auch in Italien und in Spanien haben wir flächendeckend Daten verfügbar. Und das kann man nicht leisten, wenn man das alles manuell machen würde. Also da muss
Ja.
man halt schon viel dem System beibringen, Dinge auch selbstständig zu erledigen.
Okay. Und gerade wenn du die Länder jetzt vergleichen kannst, was sind die Unterschiede zwischen Deutschland und vielleicht den Nachbarländern? Erstmal im Bestand und dann habe ich da noch eine zweite Frage.
Okay. Also nehmen wir mal Deutschland und Spanien, weil es ist, also sind wir gerade sehr aktiv. Da in Spanien ist natürlich nicht so sehr die Frage, also ist ausreichend Sonneneinstrahlung da? Das ist in den meisten Fällen ist das schon nicht das Hauptproblem, sondern da sind wir, also gerade wenn es um breite Lead-Generierung geht, Projektentwickler geht, ist eher die Frage, haben wir genug Platz auf dem Dach? Und wo kann man das noch installieren? Also da ist eher von unserer Seite gefordert, dass wir das Dach gut analysieren, die Dachstruktur gut analysieren und dann die freien Flächen identifizieren, aber nicht mehr so sehr darum zu sagen, wie wirtschaftlich ist das denn dann da?
Okay.
Niederlande sind sehr, sehr viel digitaler als wir, auch wenn das also jetzt von uns ja gar nicht so weit entfernt ist. Aber wenn man über die Grenze kommt, sind nicht nur die Straßen besser, weil sie das irgendwie dann in seinem Griff haben, ihre Infrastruktur zu pflegen. Da ist auch eine viel höhere Akzeptanz für Online-Beratungen. Wir hatten ja vorhin mal das Thema, dass sich auch Stadtwerke, also dass man als Stadtwerk eine Postkartenaktion macht, dann ein Online-Angebot vielleicht auf der eigenen Homepage hat, damit wiederum Vertrauen, damit Orientierung bietet, Halt bietet, das hatten wir vorher auch schon mal, und dann aber wieder in den Face-to-Face-Kontakt geht. Dass man wieder mit den Leuten also wirklich Face-to-Face dann spricht oder Door-to-Door-Vertrieb macht, der dann dadurch angestoßen wird, oder auch, dass wir für Door-to-Door-Vertrieb Routen machen zu den Objekten, wo man eigentlich erstmal hingehen sollte. Das ist halt in Niederlanden ganz anders. Da kann man sehr viel mehr digital machen. Da gibt es auch viel weniger Fragen zu GDPR und solchen Dingen. Ja, es war jedes Land so seine eigene Besonderheit.
Ja, spannend. Und also danke, kann ich nachvollziehen. Und bei der, ich sag mal, bei der Ausbau, bei den Ausbauambitionen, so würde ich es mal formulieren, erkennst du da Unterschiede? Weil ich habe immer das Gefühl, wir in Deutschland stöhnen, dass wir jetzt so wahnsinnig viel modernisieren und Solar irgendwelche Heizungen austauschen. Erkennst du, ich sag mal, jetzt eine Überdynamik in Deutschland im Vergleich zu den Nachbarländern? Oder ist das einfach nur unsere eigene Wahrnehmung, dass wir denken, wir machen schon ganz viel und ringsherum sind die eigentlich noch viel schneller als wir? Nehmen wir mal gerade die Niederlande, weil du hast gesagt hast, die sind digitaler. Da würde in meiner Welt auch der tatsächliche Solarausbau besser funktionieren, auch vielleicht auch die Gebäudemodernisierung noch schneller funktionieren. Ist das so oder sagst du, nee, das kann man eigentlich so nicht beobachten?
Also ich würde sagen, dass sich Märkte dahingehend unterscheiden, dass man in Niederlanden zum Beispiel früher gespürt hat, dass die Nachfrage in dem Residential, also in dem Wohngebäudebereich wieder zurückgeht. Das hat hier noch etwas länger gehalten, ist im Moment, glaube ich, eher ein schwieriges Thema,
Richtig.
das man durchaus im Blick haben muss, auch da wieder Orientierung und Halt bieten. Also nur weil man sich an bestimmte internationale oder Konfliktsituationen gewöhnt hat, mehr oder weniger, heißt es ja nicht, dass der Konflikt weg ist, sondern wir müssen ja trotzdem gucken, dass wir unabhängiger werden und dass wir resilienter werden. Und dazu gehört halt auch, dass jeder irgendwas tut. Und da nochmal, also die Energiewende wird auf der lokalen Ebene, wird in der Kommune entschieden, wird bei den Bürgerinnen und Bürgern entschieden, die nämlich an ihren eigenen Gebäuden was tun, die aber auch akzeptieren, dass es Trassen geben muss, die akzeptieren, dass es auch mal einen Solarpark geben muss, dass es eine Windenergieanlage geben muss. Das sind ja ganz viele Herausforderungen, die wir aber auch als Chance begreifen können. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied, wenn man manchmal über die Unterschiede nachdenkt. ist es eine Chance oder ist es ein Risiko? Mhm. Und ich glaube, wir sehen es häufiger in der öffentlichen Diskussion als Risiko oder als Einschränkung oder als etwas, was uns eher belastet, als etwas, was uns entlastet. Aber da hat die Politik nicht unwesentlichen Anteil dran, nach meiner Auffassung.
Ja gut, das sind ja auch deutsche Menschen, die Politiker. Das ist ja nicht so, dass die nicht von den anderen Deutschen geprägt worden sind in den Generationen davor. Und ich erlebe das immer wieder, dass tatsächlich gerade die USA, die ja ganz weit weggefahren sind mit dem Schiff, aber auch die Niederländer, die ja als Nation immer irgendwie reiselustig waren und in den letzten Jahrhunderten immer viel unterwegs waren, dass die einfach sich da mehr zutrauen und sagen, okay, komm, ja. nicht geklappt, hat es ja schon, jetzt probiere ich es einfach aus. Und
genau.
Womöglich sind wir, also es sind ja nicht alle deutsche Küstenländer, es gibt ja viele Deutsche, die nicht Küstenland sind,
ja.
nicht so intensiv zur See gefahren, wie das vielleicht die Wikinger oder sonst wie gemacht haben. Ganz steile These. Habe ich tatsächlich schon ein paar Sachen zu gelesen, wo ich dachte, okay, das ist ja spannend, dass man tatsächlich von den Vorgenerationen mehr geprägt wird. Ich habe es mal gelesen, dass in unseren Genen tatsächlich 17 Vorgenerationen erkennbar sind. Das heißt, es ist schon krass, wie die uns geprägt haben. Und dann darf man sich am Ende auch nicht wundern, dass wir Deutsche jetzt ein bisschen mehr uns anstrengen dürfen, mutig zu sein, als vielleicht die Niederländer, die vielleicht das mehr in den Genen haben.
Ja, aber das sehe ich zum Teil auch so. Finde aber, es fehlt uns, oder andersrum gesagt, wir haben relativ viel Vakuum, finde ich. Ist meine Sicht.
Okay.
In vielen politischen Fragen und wundern uns dann, dass andere in dieses Vakuum reingehen. Und das hat mir halt bei der Mona Neubauer gut gefallen. Halt und Orientierung bieten. Aber das heißt natürlich auch Position beziehen.
Ja.
Und wenn ein Stadtwerk jetzt hier zuhört und sagt, ich beziehe jetzt die Position, quasi stellvertretend für einen großen Akteur in der Stadt oder eine Bank sagt, dass ich beziehe, dazu Position. Ich war gestern bei einer sehr, sehr großen Volksbank und habe mit denen über dieses Thema Sanierungscheck gesprochen, mit der Frage, wie können wir denn sozusagen Orientierung auch bieten für unsere Kunden? Also was schaffen wir denn dadurch? Und ich finde, das ist ein Punkt, über den muss man schon auch nochmal nachdenken und auch muss ein Politiker in der Verantwortung, die sie dann haben, nachdenken, zu sagen, dass das Vakuum hilft halt am Ende keinem, weil es gibt auch so einen schönen Spruch, wenn du kein Ziel hast, ist jeder Weg der richtige. Aber das Vakuum hilft natürlich auch immer denen, die aus welchen Gründen auch immer in das Vakuum reingehen. Und was das auch für Wahlergebnisse nach sich ziehen kann, haben wir auch jetzt zuletzt gesehen.
Ja.
Deshalb finde ich schon, Politiker sind verantwortlicher dafür, einmal getroffene Vereinbarungen dann entweder auch gemeinsam durchzuziehen, aber sich nicht auf offener Bühne zu zerfleischen und damit eben allen anderen Raum zu geben. Und das sieht man ja auch, also gibt ja viele Punkte innerhalb der Entwicklung erneuerbarer Energien in Deutschland, die dann eingebrochen sind, nachdem sich Politik irgendwie in etwas sozusagen stärkerer Weise da eingemischt haben oder gesagt haben, jetzt muss aber auf einmal alles anders werden, ohne da irgendwie auch ein bisschen irgendwas walten zu lassen, wo man sagen kann, da hat man auch Augenmaß bewahrt.
Ja, aber da wollten sie wahrscheinlich gerade mal Position beziehen, ohne jetzt jemanden in Schutz nehmen zu wollen. Wahrscheinlich dachten sie, jetzt wollen sie mal hier ins Vakuum rein. Und ich gebe dir recht, es ist manchmal schwierig. Es gibt ja durchaus Politiker, die einen unternehmerischen Hintergrund haben, aber es gibt ja auch viele Politiker, die vielleicht andere Kompetenzen haben. Und wenn die praktisch dann, aber ich rede mich im Kopf und Kragen, also ich stimme dir zu, Stefan, ganz einfach. Und das Thema ist es wert, nochmal vertieft zu werden. Wir sind im Grunde durch. Ich stelle am Ende unheimlich gerne die Frage, Stefan, gibt es noch eine Frage, die du dir selber noch stellen würdest, also die ich dir hätte stellen können, wo du sagst, ah, da hätte ich noch gerne drüber gesprochen. Das liegt mir noch auf den Lippen.
Also eigentlich nichts, was jetzt genau in diesen Kontext passen würde. Es
okay.
gibt natürlich noch tausend Fragen, wo ich denke, darüber kann man mal reden, was auch mit der Gesamtgesellschaft, also mit der Gesellschaft einfach zu tun hat und mit dem, wie wir uns aufstellen und wie wir einfach auch Mut entwickeln, Dinge zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch im Team antreibt, offen zu sein für sich ergebende Chancen, aber dann auch entschlossen zu handeln. Und das dann nicht immer und immer wieder kaputt zu reden, sondern da erstmal zu machen und dann mal zu gucken. Und da hilft, glaube ich, die Mentalität auch etwas, sozusagen anzupacken und auszuprobieren. Ja, und für die Energiewende etwas zu tun, damit es weitergeht.
Da sind wir genau auf einer Wellenlänge, Stefan. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch und wünsche euch weiterhin alles Gute.
Ja, danke schön, danke dir und auch alles Gute für euch.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.